Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich heute Abend hier zur Buchvorstellung mit Alexander Meschnick unter dem Titel Deutscher Herbst 2015 – Essays zur politischen Entgrenzung. Das Wort Entgrenzung, so will mir erscheinen, im Buchtitel ist mehrdeutig. Es mag zum einen den Fall der deutschen Staatsgrenze im September 2015 meinen, zum anderen aber sicher auch die ethisch-moralische Entgrenzung, die wir seither erleben und die unter dem Stichwort moralischer Universalismus in unsere Debatten eingegangen ist. Dieser moralische Universalismus ist gekennzeichnet von der Entgrenzung von individueller und öffentlicher Ethik bzw. Verantwortung, von der Entgrenzung von Nächstem und Fernstem, von der Entgrenzung von Eigenem und Fremdem und von der Entgrenzung von Innen- und Ausland, Europa und Welt. Diese Entgrenzung spaltet Deutschland zutiefst. Und es gehört zur Signatur unserer Zeit, dass diejenigen Instanzen, die berufen wären, die Lager wieder an einen Tisch zu bringen, unser Staatsoberhaupt, die Kirchen, sich dieser Aufgabe entziehen und selbst Partei sind. Ich freue mich deshalb ganz besonders, dass Alexander Meschnick heute Abend die Folgen des deutschen Herbstes 2015 hier bei uns und für uns analysieren wird. Alexander Meschnick wurde 1965 in Dornbirn in Österreich geboren. Er studierte Psychologie und Pädagogik in Innsbruck und promovierte in Politikwissenschaften an der Humboldt-Universität zu Berlin. Er hat diverse Bücher und Aufsätze veröffentlicht zu kulturwissenschaftlichen und mentalitätsgeschichtlichen Themen, zur Kriegs- und Militärgeschichte und er ist Stammautor des Blogs Achse des Guten. Sein letztes Buch, Siegen oder vom Verlust der Selbstbehauptung, zusammen mit Parviz Amoghli, der heute Abend auch unter uns weilt, wurde ebenfalls hier in der Bibliothek des Konservatismus vorgestellt. Herr Meschnick ist also ein alter Hase, dem ich hier nichts weiter erklären muss. Ich heiße Sie stattdessen nur noch herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einführung und vielen Dank dafür, dass auch bei so einem schönen Sommerabend nochmal so viele Leute gekommen sind. Ich hatte schon ein bisschen Angst, muss ehrlich sagen, wenn so schönes Wetter ist, bin ich auch nicht gerne einer, der drin ist. Aber es scheint ja doch irgendwie einige angezogen zu haben. Vielleicht kurz zur Einführung. Ja, Sie sind ja so groß, Herr Fenske. Das ist halt ganz kurz zur Einführung mal zunächst. Ja, es ist auch heute insofern spannend, als wirklich der 4. September ja der entscheidende Tag war, weil ich hatte das heute erst gesehen, vielleicht haben es manche auch mitbekommen, im ZDF läuft heute eine Dokumentation mit dem schönen Titel Stunden der Entscheidung, Merkel und die Flüchtlinge. Das wäre sozusagen das masochistische Gegenprogramm zu der Veranstaltung hier. Es sind aber anscheinend nicht so viele Masochisten hier. Der Spiegel hat auch schon in Nibelungentreue heute den wunderbaren Titel zu diesem Film gehabt. Ich muss jetzt nochmal nachgucken, ob ich es auch wirklich richtig zitiere. Ja, mit Brille wäre es besser. Merkels Tage der Menschlichkeit. Also das ist sozusagen der Spiegeltitel über diesen Film. Wir können uns vorstellen, wie das ungefähr ablaufen wird in diesem Film. Ich glaube, ich werde ihn nicht alleine auf jeden Fall nicht angucken. Vielleicht, das mache ich in der Regel eigentlich nie, eine persönliche Note noch, bevor ich jetzt zum Thema komme. Ich habe mir selbst jetzt eigentlich ein halbes Jahr von diesen Themen ferngehalten. Und zwar eigentlich aus zweierlei Gründen. Zum einen hatte ich das Gefühl, nachdem ich jetzt sehr viel auf der Achse und auch auf anderen Blogs geschrieben hatte, dass ich einfach auch nichts Neues mehr zu sagen habe. Im Prinzip ist alles gesagt. Und zum anderen, das denke ich, das kennen auch viele, ist es einfach so, dass ich das auch aus psychohygienischen Gründen machen musste. Denn man kann das alles einfach auch gar nicht mehr ertragen. Jedenfalls ist meine Psyche offensichtlich da auch irgendwann an eine Grenze gelangt. Deswegen bitte ich jetzt auch schon gleich um Verzeihung für den relativ harten Einstieg in sozusagen meinen Vortrag. Terroranschläge, Morde, Gruppenvergewaltigungen, sexuelle Übergriffe, Massenschlägereien, Drogenhandel, Messerattacken, Angriffe auf Polizisten, Rettungspersonal, Ärzte, Krankenschwestern, Feuerwehrleute. Bedrohliche Zusammenrottungen von Familienclans vor deutschen Gerichten. Wie eine Endlosschleife schaffen es solche Schlagzeilen seit dem Herbst 2015 in die täglichen Nachrichten und sozialen Netzwerke. Diese Nachrichten haben auf diejenigen, die nicht weiter die Augen davor verschließen, und davon gibt es immer noch sehr, sehr viele, auch persönliche Konsequenzen. Ich und wir alle haben uns, so glaube ich, seit dem September 2015 verändert. An mir selbst merke ich ein Oszillieren zwischen einerseits Resignation, Wut und auch eine Form von Selbstradikalisierung, die man in sich selber ja auch gar nicht gerne feststellt, die aber offensichtlich fast schon automatisch irgendwie sich irgendwie einstellt, wenn man sich näher mit diesen Dingen beschäftigt. Deswegen ist es für mich eben auch wichtig gewesen, mal wieder ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen. Wir alle haben Freundschaften und Bekanntschaften verloren und fanden uns allabendlich in den Erziehungsmedien als Menschenfeinde, Rassisten, Ewiggestrige oder Rechte wieder. Die Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft und quer durch Familien und Freundschaften hat jeder von uns erlebt und erlebt sie bis heute. Bei manchen Veranstaltungen wird man nicht mehr eingeladen, Verlage sagen ab, man wird mit Vorbehalt behandelt, wenn nicht offen oder subtil diskreditiert. Und es ist schwierig, wenn nicht unmöglich, sich daran auch zu gewöhnen. Weil das war etwas, was ich vorher nie erfahren hatte. Dass sich in Deutschland etwas ändern wird und auch muss, mit dieser Gewissheit trösten wir Kritiker uns seit 4 Jahren. Bei jeder kleinen Wendung, jedem kleinsten Stimmungswechsel, jeder neuen Gewalttat, glauben wir wieder daran. Man will ja hoffen, auch wenn die Enttäuschung und die Ernüchterung in der Regel rasch folgt. Am schlimmsten ist dabei das Gefühl, dass die Entwicklungen hierzulande langsam auf einen Abgrund zugehen und wir nichts wirklich dagegen tun können, sondern Zuschauer bleiben. Denn im Prinzip ist eigentlich alles gesagt. Die Fakten liegen alle vor, ohne dass dies aber irgendwelche politischen Konsequenzen hätte. Die Wirklichkeit scheint keinen Einfluss mehr auf das Denken und Handeln zu haben. Und das ist das eigentlich Fatale der heutigen Zeit. Zahlreiche Leserbriefe und E-Mails, die mich die letzten Jahre auf meine regelmäßigen Artikel auf der Achse und anderen Blogs erreichten, hatten die soziale Isolierung in Beruf, Familie oder Freundschaften zum Thema, die diejenigen wie ein Bannstall traf, die staatlich forderte Willkommenskultur nicht kritiklos begrüßten. Ihre Positionen und Einwände standen außerhalb der legitimen Diskursräume. Die damit einhergehende Vermeidung tabuisierter Themen führte schließlich dazu, dass viele es nicht mehr wagten, bestimmte Dinge auszusprechen. Am Ende stand das Verbot, sie überhaupt noch zu denken. Dieser Mechanismus prägt das kulturelle und politische Leben bei essentiellen Fragen in Deutschland nicht erst seit den Ereignissen des September 2015. Also ich sehe da einfach eine längere sozusagen Tendenz, egal welche Themen das sind, ob das Klimawandel, Gentechnik, Atomkraft, Zuwanderung, im Prinzip darf es eigentlich nur eine richtige Meinung dazu geben. In seinem berühmten 1840 erschienenen Hauptwerk über die Demokratie in Amerika beschreibt Alexis de Tocqueville die innere Logik des Ausschlusses in einer freien Welt. Ich zitiere: Der Machthaber sagt hier nicht mehr, du denkst wie ich oder du stirbst. Er sagt, du hast die Freiheit, nicht zu denken wie ich. Leben, Vermögen und alles bleibt dir erhalten. Aber von dem Tage an bist du ein Fremder unter uns. Du wirst weiter bei den Menschen wohnen, aber deine Rechte auf menschlichen Umgang verlieren. Das scheint mir eine exakte Beschreibung der bundesrepublikanischen Wirklichkeit. Wie ist denn die gegenwärtige Situation in Deutschland? Man lässt über 1 Million Einwanderer aus tribalistischen, patriarchalen und gewaltaffinen Kulturen ins Land, verzichtet weiter auf den Schutz der eigenen Grenzen und verlangt von allen anderen europäischen Ländern dasselbe zu tun oder zumindest den Folgen einer solchen Entscheidung, nämlich der Verteilung der Migranten, zuzustimmen. Man ist der stolze Vorreiter einer hysterisierten Klimabewegung, ergeht sich in Untergangsszenarien, beschwört Bilder der Apokalypse, hat in einer 16-Jährigen mit Asperger-Syndrom eine Heilige gefunden und zerstört um eines Prinzips willen mutwillig die heimischen Industrien, auf denen der Reichtum des Landes beruht. Man stilisiert sich als moralische Autorität, steht hoch über den Trumps, Putins und Orbans dieser Welt und hat bereits in Gestalt der Partei der Grünen den Gender- und Diversity-sensiblen neuen Menschen institutionalisiert. Man folgt bis hin zur eigenen Selbstzerstörung abstrakten Rechtsprinzipien und gesteht in der Festhaltung an von der Wirklichkeit überholten Asylgesetzen allen Menschen auf der Welt ein prinzipielles Recht auf Partizipation am deutschen Sozialstaat zu. Man sieht überall Rechte oder Nazis und warnt unaufhörlich in aufgeregtem Ton vor Zuständen mit 33, kategorisiert die gehäuften Gewalttaten der Eingewanderten aber immer noch als vernachlässigbare Einzelfälle. Das ist der Zustand in Deutschland. Die irrwitzige Zuwanderungspolitik, die Weigerung, die Grenzen des eigenen Staates zu sichern, die tägliche Propaganda der öffentlich-rechtlichen Medien für eine staatlich fordernde Willkommenskultur, die massive Abwertung und Denunziation aller Kritiker der unbegrenzten Zuwanderung, die Vertuschung und Verleumdung unliebsamer Fakten, all das ist, neben vielen anderen, auch von mir in diversen Artikeln auf der Achse und anderen Blogs analysiert worden. Und dennoch bleibt ein Rest des Unglaubens, ein Staunen, ein Kopfschütteln, dass ein souveräner Staat wie Deutschland sich gewissermaßen vor unser aller Augen langsam auflöst. Historisch erscheint mir die freiwillige Aufgabe der eigenen Grenzen und die moralische Geiselhaft der Bevölkerung ein absolutes Novum. Das alles ist mit normalen Maßstäben nicht mehr zu erfassen. Vielleicht hilft hier nur noch eine Psychopathologie der deutschen Seele. Wobei ich gleich dazu sagen muss, da kann man sicher in der Diskussion heute auch drauf, es ist ja nicht nur ein rein deutsches Phänomen, sondern es ist eben ein westliches Phänomen. Dazu lese ich dann auch aus einem Essay. Das Erstaunlichste und Fatalste der letzten Jahre ist für mich, dass ein von allen Realitäten abgelöstes Handeln, ein infantiles Wunschdenken, politisch hegemonial geworden ist. Es ist die Richtschnur einer Regierung, die, flankiert von praktisch allen öffentlich-rechtlichen Medien, in einer Traumwelt lebt. Linksradikale Positionen sind dabei längst zum Mainstream geworden und ihnen wird medial viel Raum gegeben. Klimagreta, Kapitänin Rakete, Sea-Watch, Grüne Jugend. Die Schnittmenge zwischen den Klimahysterikern und der No-Border-Fraktion beträgt praktisch 100%. Kennzeichnend für diese Bewegungen sind ihre Maximalforderungen, die keine empirische Begrenzung oder noch irgendeinen Bezug zur Realität erkennen lassen, trotzdem aber ernst genommen werden. So lautet das Motto der Extinction Rebellion, dennoch kurz und knapp, Aufstand oder Aussterben. Dass auch 50 Millionen einwanderungswillige Afrikaner für Europa kein Problem darstellen, darf Frau Rakete im öffentlich-rechtlichen Fernsehen munter verkünden. Und das Studiopublikum klatscht auch noch dazu. Was soll man diesem Wahn entgegensetzen? Ideologie lässt sich nicht mit Fakten widerlegen, obwohl ganz am Ende die Realität sich immer durchsetzen wird. Aber das kann bekanntlich sehr lange dauern. Die große politische Philosophin Hannah Arendt hat einmal geschrieben, ich zitiere, der ideale Untertan totalitärer Herrschaft ist nicht der überzeugte Nazi oder engagierte Kommunist, sondern Menschen, für die der Unterschied zwischen Fakten und Fiktion, wahr und falsch, nicht mehr länger existiert. Und das ist, glaube ich, das Hauptproblem, das wir auch immer in Diskussionen sehen. Es gibt praktisch keine Einigung mehr auf eine gemeinsame Welt. Die Weltsicht ist so unterschiedlich geworden, dass es eigentlich, also wie die eine Seite uns überhaupt nicht versteht, ist es natürlich auch für uns umgekehrt genauso absolut unverständlich, wie jemand so eine Position einnehmen kann. Und solange es sozusagen keine Einigung mehr darauf gibt, wie die Wirklichkeit beschaffen ist, ist es auch sehr schwer, sozusagen hier wieder zu irgendeiner Form von Kompromiss zu kommen. Das sogenannte Postfaktische ist seit längerem eine linksgrüne Weltsicht, in der Realitätsferne, Infantilisierung und Viktimisierung Hand in Hand gehen. So verschmelzen eine von allen realen Friktionen befreite Traumwelt, eine abgehobene moralische Attitüde, ein nur mühsam verdrängter Hass auf Andersdenkende und ein als Antirassismus getarnter Paternalismus, der im Fremden nur noch ein Opfer der Mehrheitsgesellschaft sieht, deren Rassismus täglich wie ein Katechismus angeprangert werden muss. Aber wie ist diese Realitätsverweigerung erklärbar, da alle Fakten und die Wirklichkeit längst gegen sie sprechen? Gibt es, unabhängig von individualpsychologischen Ansätzen, eine historische Linie, die in der Willkommenskultur kulminiert, eine Art historisch entstandene Mentalität der Deutschen, die sich hier fortsetzt? Der ungarische Staats- und Verwaltungsrechtler István Bibó kommt auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs in seiner Studie Die deutsche Hysterie zu der These, dass für ein hysterisches Verhalten einer Nation immer irgendeine erschütternde historische Erfahrung der Gemeinschaft verantwortlich ist, die die Belastbarkeit einer Gemeinschaft übersteigt und die daraus resultierenden Probleme unlösbar macht. Bibó erklärt das Schicksal der Deutschen in seiner Studie über eine konkrete historisch-politische Ausgangssituation. Der Beginn der deutschen Hysterie sieht Bibó in der Auflösung des Heiligen Römischen Reichs, deutscher Nation, 1806. Mit jedem Jahr, in dem die Sehnsucht nach der Nation, also das Thema des 19. Jahrhunderts, unerfüllt blieb, wuchsen Anspannung und Gereiztheit. Der nationale Selbsthass war so oft nur Ausdruck tiefer Kränkung. In der verfehlten Einheit der deutschen Nation Anfang des 19. Jahrhunderts, in der unerfüllten Sehnsucht nach einem starken und geeinten Staat, der Weiterexistenz der territorialen Fürstentümer, sieht Bibó die eigentliche historische Verhängnis Deutschlands. Es ist für ihn, Zitat, an jedem kritischen Punkt zu suchen, als die deutsche Nation begann, mangels realistischer Ziele in Scheinlösungen, in der staatenpolitischen Formeln, in Symbolen und in Phantasmagorien zu denken. Eine Gemeinschaft, die eine solche nicht zu verarbeitende Katastrophe erfährt, und Deutschland hat einige historisch davon, gerät in der Folge, wenn politische Ernüchterung und dadurch eine Genesung nicht gelingt, in ein wachsendes Missverhältnis zur Realität. Sie neigt dazu, neu entstehende Probleme in einen gedanklichen Rahmen zu stellen, der nicht das Mögliche oder Bestehende in den Mittelpunkt stellt, sondern Fantasien und Wunschträume, herbeigesehnte Szenarien der Erlösung und der Katharsis. Damit geht der Glaube an die magische Kraft der Beschwörung von Wunsch- und Traumbildern einher, die massive Abwehr aller Kritiker und Zweifler bei gleichzeitiger Zunahme einer völlig falschen Selbsteinschätzung der eigenen Kräfte und Möglichkeiten. Ich habe in einem Essay in meinem Buch einen Vergleich gemacht zwischen dem August 1914 und dem September 2015, also die Kriegsbegeisterung 1914 mit sozusagen der Begeisterung sozusagen derjenigen, die jetzt ja nicht aus den Bahnhöfen rausfuhren, sondern in die Bahnhöfe reinfuhren. Es ging mir jetzt nicht um eine simple Gleichsetzung, sondern eben um die Maßlosigkeit der politischen Agenda, das Abkommen von jeder Realpolitik, die gläubige Heilserwartung, die Anrufungen eines höheren Endzieles und die Absage an jegliches logische und kohärente Denken. Das sind sozusagen strukturähnliche Geschichten 1914, 2015. Die Ereignisse im September 2015 und ihre Folgen können im Sinne Bibos als eine Fortsetzung der Lossagung der Gemeinschaft von den Realitäten als unsichere und überdimensionierte Selbsteinschätzung interpretiert werden. Der Herbst 2015 und die sogenannte Flüchtlingskrise waren von Beginn an das Versprechen auf eine neue, nicht-nationale Identität und vor allem auf eine Erlösung von historischen Sünden. Deutschland wandelte sich in diesen Tagen und Wochen vom Sinnbild und Träger des absolut Bösen zum Symbol des Guten, Moralischen und Erhabenen, indem es allen Beladenen und Unterdrückten dieser Welt Zuflucht bot, unabhängig von den sozialen, gesellschaftlichen und ökonomischen Folgen, auf die Kritiker früh aufmerksam machten. Der Mangel an realistischer Selbstwahrnehmung und die fehlende Integration von Binnen- und Außenwahrnehmung bestimmen den Charakter einer Gesellschaft, die mehr und mehr der Vernunft und dem Pragmatismus abgeschworen hat und sich in den Bildern der eigenen Größe und Erhabenheit verliert. Erschwerend kommt ja sicherlich die geistesgeschichtliche Zugehörigkeit des Protestantismus zu Deutschland hinzu, die den Hang zum dogmatischen, moralischen Rigorismus, die unheilvolle Neigung zur Prinzipientreue, zu unerreichbaren Zielen und utopischen Zuständen verstärkt. Im 19. Jahrhundert noch die Kulturnation par excellence, nach der politischen Einigung 1871 ein Machtstaat par excellence, in der ideologischen Zuspitzung der 30er Jahre der totalitäre Staat par excellence und seit 1945 ein entpolitisierter Staat, der den moralischen Universalismus par excellence verkörpert. In all diesen Fällen erscheint Deutschland als eine Art Musterschüler der Geschichte. Idealismus, Perfektion, Übertreibung und Prinzipientreue sind geradezu markante Alleinstellungsmerkmale bis hin zur eigenen Selbstzerstörung. Was läge daher näher, als auch die Sache der universellen Menschenrechte oder aktuell der Klimarettung zu einem Prinzip zu erheben, das auf alle Fälle gelten muss? Fiat Justitia et Pereat Natio, etwa es soll Gerechtigkeit geschehen und jede Nation darüber zugrunde. Am Ende werden Bilder bleiben. Der Grenzansturm im Herbst 2015, die endlosen Reihen junger Männer, überfüllte Bahnsteige, klatschende Mädchen, Plüschtiere. Jeder von uns erinnert sich an andere Bilder. Diese Bilder bleiben mehr als alles andere im Gedächtnis haften. Für mich sind es vor allem zwei Bilder, die mir immer sofort einfallen. Eines steht für die Realitätsblindheit, die geradezu satirischen Charakter hat. In einer westdeutschen Lokalzeitung wurde das Bild einer Einschulung abgedruckt. Neben einer grinsenden Bürgermeisterin und einer stolzen Schuldirektorin sah man 10- bis 12-jährige Mädchen neben einem nicht mehr ganz jungen Mann, ein syrischer Flüchtling mit Vollbart, stehen. Seine Zuckertüte entsprach mehr seinem Alter und nahm X-Large-Dimensionen an. Dieses Bild samt Artikel war keine Satire, das dachte ich nämlich, oder eine Persiflage. Das war wirklich vom Autor ernst gemeint. Die Frage ist, wie ist es möglich, dass das Offenkundige, nämlich dass hier ein 30-Jähriger neben 10-, 12-jährigen Mädchen steht und als Pubertierender durchgeht, wie kann das möglich sein, etwas so sehr zu verleugnen? Darauf müssen wir Antworten geben als Analytiker. Ein anderes Bild, für mich eigentlich das Schrecklichste, da es für ein absolut Unverständliches steht, war das der lächelnden Eltern der von einem Afghanen, Sie kennen den Fall, vergewaltigten und ermordeten Maria Ladenburger. Die Eltern erhielten den Preis der deutschen Zeitungen für herausragendes bürgerschaftliches Engagement. Es sei so die Begründung für den Preis vor allem haften geblieben, dass die Eltern nicht durch den Mord an ihrer Tochter Rachegefühle hegten, sondern dass sie beklagten, dass der Mord von rechts instrumentiert worden sei. Das Bild der lächelnden Eltern zeigt symbolisch, wie es um weite Teile unserer Gesellschaft steht. Kann man hier wirklich an eine rasche Umkehr denken? Ich glaube nicht. Die letzten Jahre haben wohl nicht nur bei mir immer wieder das Gefühl ausgelöst, im Prinzip ist bereits alles gesagt, alles liegt klar zu Tage und dennoch steuern wir immer mehr auf einen Punkt zu, von dem es keine Rückkehr mehr zu den Verhältnissen vor dem September 2015 gibt. Natürlich ist mir, wie wahrscheinlich den meisten, klar, dass es niemals ein Zurück in der Weise geben kann, dass stattgefundene Entwicklungen Rückgänge gemacht werden können. So kann etwa kein demokratischer Staat Massenabschiebungen in der Größenordnung von einigen hunderttausend Menschen durchführen. Es können auch keine schwer bewachten Transporte Schutzsuchende in andere europäische Länder, Stichwort Quote, verbringen. Selbst den nicht vorhandenen Willen dieser Staaten und der Schutzsuchenden vorausgesetzt. All das können nur totalitäre Systeme umsetzen. Für eine Demokratie bleibt es unmöglich. Niemand der führenden Politiker, niemand der medialen Kämpfer gegen rechts will die Dinge bis an ihr Ende denken. Wir, besser die politische und mediale Elite, haben uns in eine Lage gebracht, aus der es keinen Ausweg mit normalen rechtsstaatlichen Mitteln mehr zu geben scheint. Aber was folgt daraus? Antworten darauf fehlen bis heute. Es gibt aber so ein übergreifendes Thema meiner Essays, letztlich allen Verbündeten der Hoffnung gibt, die Wirklichkeit. Schon heute lassen sich bestimmte Entwicklungen und Folgen der grenzenlosen Einwanderung nicht mehr vollständig verleugnen. Über alternative Medien und Portale gelangen mehr und mehr Informationen an die Öffentlichkeit, auf die die Hauptmedien reagieren müssen und die sie nicht länger verschweigen können. Die konkreten Erfahrungen von Polizisten, Lehrerinnen, Flüchtlingshelfern, Ärzten, Krankenschwestern, die Erlebnisse ganz normaler Menschen, die in sozialen Brennpunkten leben müssen, können auf Dauer nicht mundtot gemacht werden. Man darf bereits heute Wetten darauf abschließen, dass viele der einstmals verfemten Positionen der Kritiker früher oder später übernommen werden, wenn der Druck der Verhältnisse zu stark wird. Fast alle Vertreter der Willkommenskultur wollen heute nicht mehr an ihre euphorischen Prognosen im Herbst 2015 erinnert werden. Es ist zu vermuten, dass sie den einst Verfemten irgendwann ohne Scham erklären werden, doch auch alles immer schon kritisch gesehen zu haben, dass sie immer davor gewarnt hätten, es würde nicht einfach werden. Am Ende wird wieder niemand dabei gewesen sein wollen. Man war ja selbst nur das Opfer seiner Gutgläubigkeit und Menschenliebe geworden. Niemand konnte vorhersehen, was kommen wird. Dieser Moment wird für Leute wie mich und wohl auch für die hier anwesend zweifellos der schwierigste sein. Soweit zur Einführung. Ich habe jetzt zwei Texte ausgesucht aus meinem Buch. Und zwar jetzt, in der Regel ist es so, dass meine Texte jetzt schon von tagesaktuellen Themen ausgehen, aber ich versuche auch immer einen größeren Kontext daraus zu machen. Jetzt habe ich zwei Texte, nämlich einmal die psychologische Seite, also wo es um die Frage von Schuld und Erlösung geht. Und zum Zweiten, glaube ich, einen zweiten Text, der eigentlich die Essenz und der Kern der ganzen Sache ist, nämlich das, was man den westlichen Selbsthass nennen könnte, nämlich die Abwertung des eigenen und die Externalisierung des Guten als den entscheidenden Faktor für die ganze Geschichte. Zur Psychologie der Willkommenskultur. Dieser Text ist so entstanden, dass ich mir irgendwie gedacht habe, was sind eigentlich die Voraussetzungen dafür, dass es zu dieser Willkommenskultur kam? Und zwar jetzt unabhängig davon, wie der Zustand in Deutschland ist, sondern was musste eigentlich derjenige oder diejenigen, die hierher kamen, mitbringen, damit sozusagen diese Projektionen überhaupt möglich waren? Für jede historische Epoche gibt es Bilder, die als Geschichtszeichen gelten können. Vielleicht sind die Bilder Jubel der Deutscher an Bahnsteigen auf dem Höhepunkt der Massenmigration im September 2015 das Symbol für die innere Verfasstheit einer Gesellschaft, die der Eitelkeit des Guten erlag. Nirgendwo sonst in Europa gab es diese hysterische Willkommenskultur in ihrer reinsten Form. Die Szenerie kann als eine massenpsychologische und massenmediale Selbstbegeisterung gedeutet werden, die einem Gefühlsrausch diente, der Politik und Moral in eins setzte und jegliche Reflexion und Realitätswahrnehmung verdrängte, ja bei Strafe des sozialen Ausschlusses strikt verbot. In einem Interview mit der FAZ im Mai 2016 kommt der bulgarische Philosoph Ivan Krastev zu der Auffassung, dass 1 Million ukrainische Einwanderer in Deutschland niemals diese Welle der Solidarität und Hilfe hervorgebracht hätte, wie wir sie im Herbst 2015 angesichts der Migranten aus Afghanistan, Syrien, Irak oder Afrika beobachten konnten. Man kann der Aussage Krastevs ohne viel nachzudenken zustimmen, obwohl es dafür keine Möglichkeit der empirischen Prüfung gibt. Woran liegt diese Gewissheit? Krastev trifft meines Erachtens den Kern der Sache. Ich zitiere: Mit den Muslimen kann man Mitgefühl zeigen, gerade weil sie anders sind als wir und auf diese Weise moralische Überlegenheit demonstrieren. Es steigert natürlich das moralische Selbstwertgefühl, wenn man sagen kann, diese Menschen sind anders als wir, aber wir helfen ihnen trotzdem. Da es schlicht unmöglich ist, sich um jeden Menschen zu kümmern, der in schlechteren Verhältnissen als man selbst lebt, wurde der Flüchtling, verdichtet in der Figur des Syrers, zum entscheidenden Symbol. Der Flüchtling, später Schutzsuchender genannt, musste neben seinem Status des Verfolgten als das Fremde, das Exotische schlechthin konstruiert werden. Nur dieser Abstand von uns selbst erlaubte es, den anderen ohne Ausnahme und ohne Ansehen der empirischen Gestalt zu idealisieren. Mit anderen Gruppen, die uns näher sind, wie der Ukrainer, Bulgaren oder obdachlosen Deutschen, wäre das niemals möglich gewesen. Schon sehr früh konnte man sich über die medial in Dauerschleife gezeigten Bilder der Hilfsbereitschaft und Tatkraft, vor allem junger Menschen und insbesondere von Frauen, im Herbst 2015 wundern. Es gab ja bereits vor der Öffnung der Grenzen genügend Bedürftige, die Hilfe benötigten und die das Ich-Ideal des Helfenden hätten bestätigen können. Obdachlose, Arme, Pflegebedürftige, Alte, psychisch Kranke, verwahrloste Kinder. Offensichtlich sprach diese real vorhandene Not in Deutschland aber niemanden oder nur ganz wenige emotional an. Es musste erst ein Objekt gefunden werden, auf das man seine moralische Höhung ohne große Anstrengung projizieren konnte. Dass die etablierten Medien, öffentlich-rechtliche ebenso wie private, die Hilfsbereitschaft ohne jegliche kritische Distanz allabendlich feierten, kann als ein Akt der Verstärkung der eigenen Identität betrachtet werden. Die ganze Welt war Zeuge, wie die Bürger eines Landes ihre Herzen weit öffneten. Selbst wer nur Wasserflaschen und abgetragene Kleidung auf Bahnsteige und in Notunterkünfte brachte, konnte sich spätabends in ARD und ZDF als Teil einer Hilfsgemeinschaft, als Teil des hellen Deutschlands sehen, das seine Geschichte unwiderruflich neu schrieb. Der Flüchtling, Migrant, es wurde ja kein Unterschied gemacht, aus tausende von Kilometern entfernten Weltgegenden mutierte in der medialen Inszenierung zu einer Art von Heiligem, da er gleichzeitig das Fremde verkörperte, wie auch in seiner Gestalt eine Erlösung versprach. Mit der grenzenlosen Aufnahme aller Einwanderer, offiziell Schutzsuchender, konnte nicht nur jeder Einzelne, sondern Deutschland als Ganzes zeigen, dass es bereit war, seine nationale und egoistische Identität abzulegen. Ein Land, das seine Vergangenheit endlich hinter sich ließ und die einmalige Chance erhielt, den Beweis für seine Läuterung vor den Augen der Weltöffentlichkeit anzutreten. Dafür brauchte es ein Objekt, das möglichst weit vom eigenen entfernt war und das gleichzeitig einem als Antirassismus getarnten Paternalismus ein weites Feld eröffnete. Es war eine notwendige Voraussetzung, dass der in Deutschland Ankommende als besonders hilfsbedürftig, unterdrückt, arm, exotisch und fremd betrachtet wurde, denn nur so konnten abstrakte Xenophilie und narzisstischer Gefühlsrausch in einer Hypermoral verschmelzen, die gesinnungsethisch alle Friktionen der realen Welt getrost beiseite schob. Die wenigen kritischen Stimmen wurden deshalb unisono als menschenfeindlich, ihre Repräsentanten als Pack, Rechtspopulisten oder noch Schlimmeres abgewertet. Im rauschenden Willkommensfest durfte kein Gedanke über den Kater und die Kosten danach aufkommen. Inzwischen ist die Party zwar vorbei, aber die allermeisten Gäste sind geblieben, beziehungsweise es kommen immer noch welche nach. Mancher, der einst eifrig klatschte, hat inzwischen vielleicht erkennen müssen, dass man mit Einladungen alle vorsichtig sein sollte. Für den kurzfristigen Rausch bezahlen nun im wahrsten Sinne des Wortes alle mit. Einige dürfen sich aber auch als Profiteure der Situation beglückwünschen. Natürlich kann man die deutsche Geschichte als eine mögliche Erklärung für die Euphorie der Willkommenskultur betrachten. Die Verbrechen des Nationalsozialismus spielen hier sicher eine wichtige Rolle. Ältere mentale Dispositionen sind darüber hinaus in den protestantischen Vorstellungen von Sünde und Erlösung angelegt, die eine exzessive Schuldethik hervorgebracht haben. Anders als der Katholizismus kennt der Protestantismus kein Bußsakrament, das für persönliche Schuld formale Abbitten ermöglicht. Es ist sowohl kein Zufall, dass in den katholisch geprägten Ländern Europas wie Polen, Italien, Österreich oder Frankreich der Widerstand gegen die Masseneinwanderung oder allgemein gegen die politische Korrektheit stärker ausgeprägt ist als in den protestantischen. Schweden wäre ein gutes Beispiel dafür. Insbesondere für die jüngere Generation scheint mir aber der Verweis auf das protestantische Erbe oder zeitlich näher des Nationalsozialismus bei aller Bedeutung unzureichend. Das meines Erachtens am weitesten verbreitete Narrativ, das sich quer durch die Gesellschaft zieht, ist die psychisch tief verankerte Vorstellung von Arm und Reich. Das Gefühl, auf Kosten anderer zu leben, auf die einfache und eingängige Formel gebracht, da wir so reich sind, sind sie so arm. Der Antikolonialismus, der auf die Verbrechen der weißen Europäer zielt, deren Expansion sozusagen das Grundübel in die Welt brachte, bedient sich dieser Formel auf exzessive Weise und besteht im Kern aus einer emotionalisierten Solidarität mit den sogenannten Unterdrückten, die jederzeit abgerufen werden kann. Die Kulturanthropologin Sabine Hess kann hier stellvertretend für einen breiten Konsens zitiert werden, der unsere Schuld und Hybris untermauert. Ich zitiere: Es ist historische Verdrängung zu glauben, wir könnten einen Wohlstand, der aus jahrhundertealter Ausbeutung entstanden ist, einfach für uns behalten. Aber wir können auch nicht glauben, dass wir ein System, das auf Raub basiert, über Jahrhunderte militärisch sichern können. Spätestens ab den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts ist die Formel, unser Reichtum basiert auf deren Armut, zur Quintessenz des schlechten Gewissens der europäischen Wohlstandsländer geworden. Die stärkste Asymmetrie ist heute eine moralische Konstellation, die uns in den Zustand eines reuigen Sünders versetzt. Da unser Reichtum, so die weit verbreitete Überzeugung, auf der Ausbeutung der südlichen Hemisphäre beruht, ist es nur gerecht und unsere moralische Pflicht, die ganze Welt mit offenen Armen aufzunehmen. In gewisser Weise holen sich die aktuell einwandernden Migranten also nur das zurück, was sie ihnen über Jahrhunderte genommen haben und immer noch nehmen. Der französische Soziologe Pascal Bruckner schreibt dazu polemisch in seinem Buch Der Schuldkomplex: Europa schuldet Letzteren alles. Unterkunft, Verpflegung, Gesundheitsversorgung, Erziehung, ordentliche Löhne, prompte Erledigung ihrer Anliegen und vor allem Respektierung ihrer Identität. Bevor sie noch einen Fuß auf unserem Boden gesetzt haben, sind sie Gläubiger, die ihre Schulden einfordern. Vielleicht erklärt sich darüber auch das ungeheure Anspruchsdenken vieler Ankommenden, die hier erarbeitete Ressourcen verbrauchen, als stünden sie ihnen rechtmäßig zu. Natürlich rechnen sie auch mit dem schlechten Gewissen der Bewohner der westlichen Welt. Wer sich, wird vor der Küste Libyens in eine Notlage versetzt, um den anderen zur Rettung zu zwingen, nutzt dessen Humanität als Schwäche aus. Das funktioniert bis dato reibungslos und erzeugt so einen gewaltigen Lern- und Sogeffekt. Offensichtlich existiert also in den Augen vieler Bürger, nicht nur in Deutschland, eine Art von Schuldvertrag zwischen dem reichen Europa und dem armen Rest, der jederzeit abgerufen werden kann. Dass wir alle auf Kosten der anderen leben, wird unermüdlich behauptet. Deshalb müssen wir ohne Obergrenze Einwanderer aufnehmen. Es hat auch jeder ein Recht, an unserem jahrzehntelang aufgebauten Sozialstaat zu partizipieren. Parallel müssen wir die Fluchtursachen bekämpfen und massiv Gelder für Hilfen bereitstellen. Denn das alles ist nur ein kleiner Teil dessen, was wir in einer größeren historischen Perspektive den anderen schulden. Unzählige Fernsehbeiträge, Stapel von Büchern und Anklageschriften gegen die Verbrechen des Neokolonialismus, die Ausbeutung Afrikas und anderer nicht weißer Länder stoßen dabei auf breite Zustimmung über alle Parteien hinweg. Diese Grundhaltung hat sich dermaßen stark verfestigt, dass kritische Stimmen oder auch nur Zweifel daran als Beweis für die angebliche Menschenfeindlichkeit dessen genommen werden, der es wagt, Einwände dagegen vorzubringen. Und das sogar dann, wenn er reale Schieflagen zugesteht. Dass ein Kontinent wie Afrika nur ca. 1% des Welthandels trägt, was wahrlich schwer mit seiner immensen Bedeutung für unseren Reichtum in Verbindung zu bringen ist, wird geflissentlich ignoriert. Im Mittelpunkt dieses Denkens steht eine Vorstellung von Ökonomie, die das Welteinkommen als eine von der Produktivität unabhängige Größe suggeriert, das nur gerecht verteilt werden muss. Denn was ich besitze, muss ja einem anderen weggenommen worden sein. Die ungleiche Produktion des Reichtums beruht aber, wie Siegfried Kohlhammer in seinem viel zu wenig beachteten Buch Auf Kosten der Dritten Welt, das ist übrigens bei Manuskriptum neu erschienen, anhand zahlreicher empirischer Daten nachweist, im Wesentlichen auf der hohen Produktivität der Arbeit in den Industrieländern, deren hohen Stand von Ausbildung, Wissenschaft und Technologie, funktionierender Administration, dem sozialen und demokratischen Rechtsstaat und anderem mehr, nicht aber auf der Ausbeutung der Dritten Welt. Der europäische und asiatische Wohlstand beruht auf technologischer, wirtschaftlicher und politischer Kompetenz, aber auch auf mentalen und gesellschaftlichen Strukturen, die nicht ohne weiteres übertragbar sind, was man etwa auch am schulischen und wirtschaftlichen Misserfolg bestimmter Einwanderergruppen ablesen kann. Es zeugt von einer grenzenlosen Naivität zu glauben, man müsse nun genug Geld in die Hand nehmen, um Analphabeten und Geringqualifizierte aus Ländern, in denen weder eine Leistungs- noch Arbeitskultur herrscht, für den deutschen Arbeitsmarkt fit zu kriegen. Aber diese Themen sind tabu. Nun ist das Ausbeutungsnarrativ unschwer als eine Fortschreibung der alten linken Erzählung des Klassenkampfes zu deuten. War früher der Proletarier die Heilsfigur als Subjekt der Revolution, ist an seine Stelle heute der außereuropäische Migrant als Inkarnation des Erlösers getreten. Er soll unsere Welt bunt machen und alle nationalen und kulturellen Differenzen in eine universale Menschheit verwandeln. Es ist aber zu vermuten, dass es eine weitere historische Enttäuschung auf der Linken geben wird. Denn der Schutzbefohlene könnte, und tut es ja schon fleißig, sich plötzlich als kulturell resistent, frauenfeindlich, homophob, antisemitisch, gewaltbereit, genderunsensibel und nicht mülltrennend erweisen. Kehren wir noch einmal zu den Bildern zurück. Nach allem, was sich heute bereits sagen lässt, wird auch das Bild von Kanzlerin Merkel mit dem weinenden libanesischen Mädchen Rim in die Geschichte eingehen. Die Tränen des Mädchens, Merkel konnte ihr nicht versprechen, dass sie in Deutschland bleiben darf, lösten in den sozialen Medien und den führenden Printmedien einen wahren Gefühlssturm aus. Presse, Hörfunk und Fernsehen haben im Sommer und Herbst 2015 neben dem Versagen der politisch Verantwortlichen maßgeblich zu der fatalen Grenzöffnung und darauf folgenden Masseneinwanderung beigetragen. Exemplarisch für den vielfach auch jetzt noch betriebenen Kampagnenjournalismus, hier eine von der naiven Multikulti-Ideologie geprägte Forderung der Süddeutschen Zeitung vom Juli 2015. Zitat: Merkel muss endlich erkennen, dass Flüchtlinge ein Gewinn für Deutschland sind. Jeder Flüchtling, der in Deutschland ankommt, ist eben auch eine Chance für Deutschland. Gesellschaftlich allemal, weil sie das Leben in diesem Land bereichern, aber natürlich auch volkswirtschaftlich. Der mediale Dauerdruck, linksgrüne Kampagnen und eine absolutistische Moral, deren Gesinnungsethik jede Kritik pauschal als unverantwortlich abgetan hat, verfehlten ihre Wirkung auf Politiker nicht. Niemand kann heute gegen die Medien und ihre Stimmungslage regieren. So mutierte die grausame und eiskalte Kanzlerin innerhalb weniger Wochen zu Mama Merkel, einer Frau mit viel Gefühl, einer Frau, die das einzig Richtige tat, indem sie die Grenzen weit öffnete, von den Medien danach wegen ihrer Humanität und als Retterin der europäischen Werte gefeiert. Merkels Konterfei wurde auf arabischen und afrikanischen Straßen wie eine Monstranz getragen. Ihre Selfies mit Flüchtlingen wirkten wie eine Einladung, an jeden sich anzuschließen. Mama Merkel wurde zum Symbol der guten Deutschen, der Retterin der Welt. Die Bedeutung des moralisch Wohlfeilen, die Eitelkeit des Guten, darf bei einer Analyse der seit 2015 stattfindenden Prozesse nicht außer Acht gelassen werden. Dieses Bild stärkte das eigene Ich-Ideal und erlaubte es gleichzeitig, jegliche Kritik als unmenschliche Haltung zu etikettieren. Pegida, die AfD, überhaupt alle warnenden Stimmen wurden so zum Symbol eines Deutschland, das man endgültig hinter sich gelassen hatte. Das gute Gefühl des moralischen Haben ließ man sich nicht mehr nehmen. Fast zwei Jahre, also es ist ein Text von 2017, nach der Ausrufung der Willkommenskultur müsste man nun beginnen, sich vom Bild des edlen Menschen zu verabschieden. Dass unzählige Kräfte, handfeste Interessen, eine riesige Asylindustrie, Gleichgültigkeit und Indifferenz, Realitätsverdrängung und Feigheit, Angst davor, in die rechte Ecke gestellt zu werden, Druck von Seiten der Medien, dem entgegenstehen, wird niemanden überraschen, der einen nüchternen Blick auf die Verhältnisse in Deutschland hat. Der Hass auf das eigene, die Unfähigkeit, die eigenen Interessen zu vertreten, das moralische Narrativ des Ausbeuters, der als Antirassismus getarnte Paternalismus, der im anderen nur ein Objekt der Fürsorge sieht, das alles kann bis zur Selbstzerstörung führen. Rolf-Peter Sieferle, der in seinem kürzlich posthum erschienenen Buch Das Migrationsproblem als wahrscheinliches Zukunftsszenario eine Retribalisierung Europas sieht, merkt dazu an, Zitat: Wie konnte ein ganzes Land nicht zum ersten Mal in seiner Geschichte jede politische Vernunft, jeden Pragmatismus und jeden Common Sense über Bord werfen? Wie konnte dieses Volk von Geisterfahrern zugleich meinen, es vertrete die einzig legitime Position, während der Rest der westlichen Staaten im Irrtum oder in der Unmoral befangen bleibt? Heute haben andere die Rolle der Handelnden übernommen, sie etwa die Grenzschließung durch die Balkanstaaten auf Initiative Österreichs. Die politisch Verantwortlichen in Deutschland setzen immer noch auf einen zeitlichen Aufschub oder hoffen darauf, dass andere Akteure unangenehme Entscheidungen und die daraus folgenden Konsequenzen übernehmen werden. Wenn es noch Rettung gibt, dann, so vermute ich, wird sie von außen kommen. Also das war jetzt ein Text von 2017 und ja, ich sehe jetzt immer noch nicht wirklich die Rettung. Jetzt noch ein kürzerer Text und zwar... Wie ich schon anfangs gesagt habe, ich glaube, dass das eigentlich die Essenz sozusagen des ganzen Problems ist, nämlich die Frage sozusagen des westlichen Selbsthasses. Und dieser Text ist entstanden und zwar direkt nach dem Tod von Fidel Castro. Ich glaube, das war vor 2,5 Jahren, wo ich dann so Elogen auf Castro gehört habe. Ich dachte, es ist irgendwie seltsam, dass die Linke jetzt auch in Castro immer noch ein Heiland irgendwie sieht. Das müsste ja eigentlich auch damals schon angekommen sein. Und deswegen heißt der Text auch Die linke Romanze mit der Gewalt. Zu seinem 85. Geburtstag gratulierte die Führung der SED-Nachfolgepartei Die Linke dem kubanischen Diktator Fidel Castro zu seinem, Zitat, kampferfüllten Leben und erfolgreichen Wirken. In einem Glückwunschschreiben der damaligen Parteivorsitzenden Gesine Lötsch und Klaus Ernst heißt es, Kuba sei ein Beispiel und Orientierungspunkt für viele Völker dieser Welt. 5 Jahre später, Castro war gerade gestorben, erinnerte der linke Politiker Bernd Rixinger auf der brandenburgischen Landesdelegiertenkonferenz nochmals daran, dass Kuba, ich zitiere, auch in schwierigen Zeiten vorbildliche Sozialsysteme hatte. Und twitterte, mit Castro ist ein großer Revolutionär gestorben. Unsere Solidarität mit Kuba lebt weiter. Okay, das kennen wir. Für geschichtsbewusste Beobachter waren diese Elogen keine Überraschung. Seit den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts zeigt sich auf Seiten der politischen Linken eine lange Tradition der Glorifizierung totalitärer Regime. Die Revolutionstouristen des 20. Jahrhunderts, ihre glühende Verehrung der Sowjetunion oder Chinas bis hin zur letzten marxistischen Hoffnung Nicaraguas, sie sind noch immer ein beredtes Zeugnis der Realitätsblindheit einer intellektuellen Klasse, die bis vor kurzem, manche Sonderschüler der Geschichte, so Sloterdijk, sogar bis heute, im Kommunismus der Menschheitstraum der vollkommenen Gesellschaft erfüllt sahen. Es waren insbesondere auch die lateinamerikanischen Despoten, wie Fidel Castro oder Che Guevara, auf die allen Ernstes und ohne jede Scham die Träume einer befreiten Menschheit projiziert wurden. Doch warum ist das so? Was lässt Linksintellektuelle in fremden Ländern und Kulturen reaktionäre Politik fortschrittlich nennen und Positionen vertreten, die sie zu Hause niemals akzeptieren würden? Die Idealisierung des Fremden, verbunden mit der gleichzeitigen Abwertung des Eigenen, fand spätestens mit Rousseaus Figur des edlen Wilden einen ersten Höhepunkt in der europäischen Geschichte. Die Kritik an der eigenen Gesellschaft, die Sehnsucht und die Suche nach einer anderen, besseren Welt wurde zu einem zentralen Topos. Mit der bolschewistischen Revolution, verstanden als die Befreiung des Proletariers, als Symbol aller Unterdrückten, erhielten die rein theoretischen Konzepte eine erste empirische Basis. Journalisten, Schriftsteller wie Brecht oder Shaw, Künstler und linke Politiker sahen in der Sowjetunion die Verwirklichung der Utopie des neuen Menschen. Nachdem die stalinistischen Verbrechen spätestens 1953 offenkundig wurden, kam es zu zahlreichen Verschiebungen linker Projektionen, die immer und immer wieder enttäuscht sich ihrem jeweils nächsten Objekt zuwandten. In den 60er Jahren waren es China, Kuba, dann Vietnam, danach die antikapitalistischen Dritte Weltbewegungen, die zu Hoffnungsträgern erklärt wurden. Ein Massenmörder wie Mao Zedong mutierte zu einer Art exotischen Messias und leuchtendem Vorbild für eine bessere Welt jenseits kapitalistischer Repressionen. Die Bilder linker Studenten, vertieft in die Lektüre der sogenannten Mao-Bibel, sind heute noch präsent. Für diese Gläubigen blieb Mao, trotz der Abermillionen von Toten des großen Sprungs und der Kulturrevolution, Vorbild und Steuermann zugleich. Im gleichen Maße, wie alles anti-westliche, antikapitalistische und spätestens seit dem Vietnamkrieg vor allem alles anti-amerikanische kritiklos von links gefeiert wurde, mutierte der Westen zum Hort der größten Verbrechen der Geschichte. Als Kolonialist, Imperialist und Weißer hatte man ganze Kontinente unterworfen und Kulturen zerstört, die vor der Ankunft des weißen Mannes natürlich in friedlicher Eintracht lebten. Ein typisches Beispiel für diese Auffassung ist die US-Autorin Susan Sontag, die die weiße Rasse als Krebsgeschwür der Menschheitsgeschichte bezeichnete. Selbstverständlich gilt diese Zuschreibung nicht als Rassismus, sondern als kritische Stimme. Der Westen, insbesondere in Gestalt der USA, siehe auch die Hysterie der Linken rund um den Wahlsieg Trumps, erscheint als die eigentliche Heimat der Tyrannei und der Unterdrückung. Deshalb wurde jedes noch so blutige und autoritäre Regime in Südamerika, Asien oder Afrika und seine Akteure entschuldigt, wenn nicht gefeiert, soweit es anti-westlich ausgerichtet war, war doch der Westen verantwortlich für alle Fehlentwicklungen in der Welt. Der Kommunismus in allen seinen Formen hatte, im Gegensatz zum Faschismus, den strategischen Vorteil, dass er unmittelbar an die großen Empörungsdiskurse der Geschichte anschließen konnte, für die insbesondere die politische Linke empfänglich war. Wer für die Opfer und Unterdrückten dieser Erde Position beziehen, zu den Guten gehören wollte, musste dabei über die Realitäten der sozialistischen Länder gnädig hinwegsehen. Die Geschichte, so der Trost für Verzagte, würde letztendlich den Gewalttaten und Massakern Recht geben. Opfer müssen eben gebracht werden. Schon Marx hatte ja die Revolution mit den blutigen Geburtswehen gleichgesetzt. Die Faszination der Intellektuellen für die Gewalt, die hat der Albert Camus in seiner 51 erschienenen Schrift »Der Mensch in der Revolte« thematisiert, ist ein tiefliegendes psychologisches Motiv für die kritiklose Unterstützung brutaler antiwestlicher Regime. Die Externalisierung des Guten, also die Verlagerung der eigenen Sehnsüchte und Hoffnungen auf das Fremde, vom Kapitalismus Unverdorbene, bietet die Möglichkeit, verdrängte Aggressionen zumindest psychisch auszuleben. In den Gewaltregimen kommunistischer, später islamischer Prägung war und ist all das möglich, was ansonsten in der eigenen Lebenswirklichkeit unterdrückt bleiben muss. Wie kann man sich etwa erklären, dass ein tyrannischer Mini-Napoleon, wie der inzwischen verstorbene Hugo Chavez, Zitat, ich bin macho genug, um nicht schwul zu sein, zu einer Ikone linker, antikapitalistischer Politik werden konnte, während aktuell von denselben Leuten niemand mehr gehasst wird als der damals kommende US-Präsident Donald Trump? Die Kehrseite der Verteufelung des Westens ist die Idealisierung alles Nicht-Westlichen. War lange Zeit der Kommunismus der Hoffnungsträger für die Linke, wurde nach seinem Verschwinden die islamische Welt immer mehr zum anderen verklärt. Mit der iranischen Revolution und dem Sturz des westlich orientierten Schahs entstand ein neuer Fetisch. Der Volksaufstand der Iraner gegen den verhassten Reza Pahlavi, Symbol US-amerikanischer Interessen, stieß zunächst auf wohlwollende Beurteilung. Die Geiselnahme der US-Staatsbürger im November 1979 in Teheran wurde hierzulande nicht nur heimlich beklatscht. Zwar gilt 89 allgemein als das Ende der kommunistischen Welt, aber vielleicht muss man dieses Ende 10 Jahre früher ansetzen. 1979 erfolgte der Einmarsch der Roten Armee in Afghanistan. Die enormen Kosten für einen in der Sowjetunion unpopulären Krieg beschleunigten den späteren ökonomischen Zusammenbruch. Im selben Jahr kam Ayatollah Khomeini im Iran an die Macht und ersetzte den pro-westlichen Schah. Die mit Khomeini verbündeten Kommunisten des Iran wurden anschließend, neben Juden, Homosexuellen und generell Frauen, die ersten Opfer des religiösen Furors. Vielleicht sollten manche politisch naiven Vertreter dieser Gruppen hierzulande öfters darauf aufmerksam gemacht werden. Der mit der erfolgreichen Revolution im Iran in das westliche Bewusstsein tretende Islam kann als die linke Fortschreibung der großen Erzählung von der Erhebung der Erniedrigten und Beleidigten interpretiert werden. Die gottlose, säkulare, materialistische Welt bekam mit ihm einen neuen Gegenspieler. Die iranische Revolution war streng anti-westlich, antikapitalistisch und anti-amerikanisch ausgerichtet. Der Islam stellte sich gegen die westliche Hegemonie, gegen die Ordnung der Dinge und löste gewissermaßen den Kommunismus als Heilsbringer ab, indem er den Glauben als Weg zur Gerechtigkeit einsetzte. Der Klassenkampf wird, zugespitzt gesagt, zum Dschihad. Und diese Staffelübergabe führte, wenig überraschend, zunächst zu durchaus positiven Kommentaren. Pascal Bruckner verweist auf den fast nahtlosen Übergang mancher linker Denker, es gab auch kritische, vom Kommunismus zum Islam als Ersatzobjekt der eigenen Wunschfantasien. Zitiere: Ein Teil der amerikanischen und europäischen Linken hat sich zur Verteidigung dieses rückwärtsgewandten Islams mobilisieren lassen. Man könnte das die neobolschewistische Bigotterie der verirrten Anhänger des Marxismus nennen. Die Linke, die alles verloren hat, die Arbeiterklasse und die Dritte Welt, klammert sich an diese Illusion. Der Islam, zur Religion der Armen erhoben, wird für die desillusionierten Kämpfer zur letzten Utopie, zum Ersatz für Kommunismus und Entkolonialisierung. In der Kategorie des Subjekts der Geschichte treten die Muslime, Mudschahedin oder Dschihadisten an die Stelle der Proletarier, Verdammten dieser Erde, Guerilleros. Auch wenn der Iran danach, wie davor schon die meisten Tropensozialismen und Drittweltdiktaturen, seine ehemaligen Bewunderer, der französische Philosoph Michel Foucault mag hier als prominentes Beispiel dienen, enttäuscht hat, das Bild der islamischen Welt ist das eines des Opfers jahrzehntelanger imperialer Dominanz und Gewalt geblieben. Deshalb darf auch die Gender-Ikone der Linken, Judith Butler, öffentlich erklären, ich zitiere: Ja, ich glaube, es ist extrem wichtig, Hamas und Hezbollah als soziale progressive Bewegungen zu verstehen, die zu Linken gehören, die Teil der globalen Linken sind. Auch wenn es danach Widerspruch gab, spiegelt diese Aussage doch die allgemeine Logik wider. Alles, was nicht westlich ist, ist per se zu begrüßen, die größten Verbrecher und Terroristen mit eingeschlossen. Die Heiligsprechung des Fremden bei gleichzeitiger Abwertung des eigenen bis hin zu einem ungefilterten Hass gegen Einheimische, die sich aktuell etwa gegen eine schrankenlose Zuwanderung aus islamischen Ländern wehren, das alles sind nur Variationen ein und desselben Themas, dem Hass auf das eigene und die Aufwertung alles Fremden. Im Eigentlichen ist es der Wunsch nach Erlösung, nach einer Welt, die wieder ein eindeutiges Sinnangebot macht. Es handelt sich um Gläubige, so der Soziologe Max Weber, auf der Suche nach kollektiv-ethisch-revolutionärer Weltänderung. Deshalb geht es den politisierenden Intellektuellen gar nicht um Politik, sondern um Sinn und Bedeutung. Zitat Weber: Verantwortlich fühlt sich der Gesinnungsethiker nur dafür, dass die Flamme der reinen Gesinnung, die Flamme zum Beispiel des Protests gegen die Ungerechtigkeit der sozialen Ordnung, nicht erlischt. Sie stets anzufachen, ist der Zweck seiner von möglichen Erfolge beurteilt ganz irrationalen Taten, die nur exemplarischen Wert haben können und sollen. An die Stelle der sozialistischen Länder und der Dritte Welt-Solidarität ist heute der Migrant, seit kurzem der Schutzsuchende, als Projektionsfläche getreten, der als Patentinhaber der Reinheit und symbolisches Opfer unserer kapitalistischen Welt vorgestellt wird. Jetzt endlich haben wir die Chance, für vergangenes und täglich verursachtes Leid im wahrsten Sinne des Wortes zu bezahlen, nämlich in Form der schrankenlosen Einwanderung. Das sind wir nicht nur der Geschichte und dem Weltgericht, sondern auch uns selbst schuldig. Ich komme zum Schluss. Wie der Selbsthass zum zentralen Dogma unserer Kultur geworden ist, bleibt wohl noch länger ein ungelöstes Rätsel der Geschichte. Man kann sich ihm annähern, es zu beschreiben versuchen, Gründe dafür anführen, es bleibt stets ein Rest an Unverständnis und Staunen. Je mehr westlich kulturelle Elemente eine Gesellschaft aufweist, umso schärfer wird sie kritisiert. Kolonialismus, Imperialismus, Ausbeutung der Dritten Welt, Nationalsozialismus, Kapitalismus, Rassismus. Alles Ausdrucksformen für die Verbrechen des Westens, die mit Genuss und großem Pathos jederzeit zur eigenen Distinktion vorgebracht werden können. Ausgeblendet wird von den Kritikern alles, was die westliche Welt auszeichnet und sie lebenswert macht. Abschaffung der Sklaverei, Menschenrechte, Frauenrechte, rechtsstaatliche Verfahren, Wohlstand durch Marktwirtschaft, soziale Sicherungssysteme, medizinischer Fortschritt, Hilfen für arme Länder, Ächtung von Gewalt. Trotz all dieser unbestrittenen Errungenschaften sind Schuldzuweisungen praktisch immer einseitig an die westliche Gesellschaft gerichtet. Alle Missstände haben wir zu verantworten. Nur wenn man Weiße bzw. den Westen mit Unrecht und Elend in Verbindung bringen kann, ist die Empörung des Gesinnungsadels groß. Diese tief verwurzelte Neigung, jede Untat auf Handlungen oder Nichthandlungen des Westens zurückzuführen, kann vielleicht selbst schon als pathologischer Zug der westlichen Gesellschaften betrachtet werden. Es scheint, als seine Gesellschaft, die die Vorstellung der Erbsünde erfolgreich abgeschafft hat, der beste Nährboden für ein allgemeines Schuldgefühl. Vielleicht verbinden sich der Tod Gottes und des übermächtigen Vaters im Sinne der freudschen Urszene notwendig mit einer Verstärkung des schlechten Gewissens. Das Böse, Rassismus, Diskriminierung, Fremdenfeindlichkeit, Ausbeutung, das alles ist stets genuin im Westen zu verorten. Er trägt letztlich auch die Schuld an den Massakern, die die Nachkommen der ehemals Kolonisierten nicht nur in ihren Ländern, sondern neuerdings auch in den Städten Europas und der USA anrichten. Die klassische Frage lautet, was haben wir nur getan, dass sie uns so hassen? Die sogenannte Linke bringt jeder Tyrannei und Willkürherrschaft großes Verständnis entgegen, solange sie mit der Unschuld der ehemals Kolonisierten, den Opfern der Geschichte verbunden ist. Dasselbe gilt auch für gesellschaftliche Prozesse im Innern, bei Gewalttaten, Kinderehen oder Geschlechterapartheid, wo eine unbegreifliche Toleranz vor allem der politischen Islam einen steigenden Einfluss ermöglicht. Liegt dem allen, neben dem Wunsch nach Selbstzerstörung, aber nicht ein unbewusster Paternalismus zugrunde, der fatale Auswirkungen hat? Viele Linksintellektuelle ertragen es nicht, dass die Gewalt und das Unglück der armen Länder zuallererst das Werk dieser Länder, ihrer Regierungen, ihrer korrupten Eliten selbst ist. Der andere existiert hier nur als Objekt der Fürsorge, niemals trägt er Verantwortung für seine Taten. Stets sind sie von außen aufgezwungen, Resultat von Diskriminierung oder fremder Mächte. Diese Erklärung zeigt aber exakt die Grundzüge des kolonialistischen Denkens. Aufhebung der Souveränität und Freispruch von moralischer Verantwortung, die den anderen in den Status eines unmündigen Kindes versetzt. Letzter Absatz. Mit Castro ist nun das letzte lebende Fossil der kommunistischen Welt, Nordkorea mal ausgenommen, auf das viele ihre Wünsche nach einer anderen Welt projiziert haben, verschwunden. Als weltweite Bewegung hat der Kommunismus seine Dynamik aber längst an den Islam verloren. Der antiwestliche und antikapitalistische Impetus braucht das terminologische Kleid des Kommunismus nicht unbedingt. Man wird sehen, ob diese Haltung in andere Theorien und Termini anschlussfähig sein wird. Mit dem Islam steht jedenfalls ein potenzieller Nachfolger bereit. Vielen Dank.